Wir bei der Oxford sagen immer, die Nachfolge beginnt mit 55 Jahren. Spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, wie meine Nachfolge aussehen soll. Ja, habe ich einen internen Nachfolger? Kann ich jemanden aufbauen? Macht es jemand aus der Familie? Oder muss ich vielleicht tatsächlich an den Verkauf denken?
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen, Andreas Bandl, heute im Podcast Nachfolgen im Mittelstand. Andi, stell dich doch kurz vor und erklär den Zuschauern mal, was deine Passion und deine Aufgabe ist.
Hallo, lieber Timo. Erstmals vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und genau, was ich mache, also ich begleite Unternehmer und Unternehmerinnen bei ihrer Unternehmensnachfolge. Das heißt, gibt es keine interne Lösung, helfen wir hier bei der Oakshield einfach, den passenden Käufer zu suchen und dann auch die Transaktion mit zu begleiten.
Und du hast vorher schon Erfahrungen gesammelt, wann bist du in die Oakshield gekommen?
Ich bin jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren bei der Oakshield, also ich bin klassischer Betriebswirt, dann ein Trainee bei einer Bank gemacht, habe dann auch mal versucht, mich kurz selbstständig zu machen, damals in der Kryptophase, in der heißen, ganz heißen Kryptophase, als das Thema wirklich woke wurde. Habe dann aber gemerkt, dass das nicht mein Thema ist, dass ich mich da nicht zu Hause fühle. Und bevor ich zu Oxford gekommen bin, war ich 3 Jahre lang bei einer Münchner Corporate Finance Boutique, wo wir überwiegend Unternehmensbewertungen gemacht haben und hier schwerpunktmäßig Unternehmensbewertungen am Kapitalmarkt.
Unternehmensbewertung wäre auch ein interessantes Thema heute für unseren Podcast gewesen, aber wir kümmern uns um die Braut, die geschmückt werden muss oder soll. Da habt ihr also ein Programm entwickelt, Verkaufswert Plus nennt sich das. Mach doch mal einen ganz kurzen Überblick, bevor wir da ins Detail gehen.
Gerne. Also vielleicht ganz kurz, wie wir auf das Programm gekommen sind. Als ich bei der Oakshield angefangen habe, habe ich relativ schnell meine ersten Projekte gehabt, meine ersten Sales-Projekte, haben dann tatsächlich für ein Projekt relativ schnell sogar einen Käufer gefunden und dann ging es auch schon relativ zeitnah in die Due Diligence. Und offen gesprochen war das für mich auch die erste Due Diligence, die ich dann begleitet habe auf der Sales-Seite. Und habe dann da die Interaktionen zwischen eben Käufer und Verkäufer miterleben dürfen. Und bei dieser Due Diligence sind dann einfach Themen aufgeploppt, wo ich mir gedacht habe, naja, lieber Mandant, wenn du diese Themen schon 2-3 Jahre früher hättest erledigt beziehungsweise angepasst oder angepackt, dann wäre vielleicht die Transaktion etwas reibungsloser verlaufen. Wir hätten nicht so zögerliche Due Diligence gehabt und nicht so viele offene Themen und auch der Kaufvertrag wäre dann bei weitem nicht so mit Garantien ausgeschmückt worden. Das heißt, da habe ich mir schon als erstes gedacht, naja, man könnte eigentlich die Themen, die bei so einem Verkauf wichtig sind, ich sage jetzt mal fernab von jedem Kaufpreis, einfach Themen, die ein gut aufgestelltes Unternehmen für den Verkauf haben sollte, könnte man schon vorher strukturieren und das Unternehmen so aufsetzen, dass es für den Käufer ganz geringe oder weniger Risiken gibt, wenn es das zu verkaufende Unternehmen dann eben aufkauft. Und so haben wir dann eben das Programm Verkaufswert Plus ins Leben gerufen. Verkaufswert Plus zielt auf zwei Themen ab, einmal auf die Verkaufshöhe. Das war der zweite Punkt, den wir immer wieder mit unseren Mandanten diskutieren. Wie hoch ist eigentlich mein Unternehmenswert oder was ist eigentlich mein richtiger Unternehmenswert? Und da ist leider oftmals die Realität und der Wunsch zwischen den zwei verschiedenen Preislagern teilweise sehr enorm. Und auch hier versuchen wir eben mit dem Programm Verkaufswert Plus genau diese Lücke, die dann oftmals entsteht, zu schließen. Das heißt, welche Werthebel habe ich im Unternehmen? Wie müsste meine GNV-Struktur vielleicht aussehen in den nächsten 2-3 Jahren, damit ich dann auch meinen Wunschpreis bekomme? Sagen wir so ein bisschen dieses Erwartungsmanagement schon frühzeitig beginnen beim zu verkaufenden Unternehmen.
Ja. Also der eine Teil Unternehmenswert Und der andere Teil, woraus besteht der?
Der zweite Teil, das ist dann eben die Verkaufssicherheit bzw. Verkaufsfähigkeit. Hier geht es tatsächlich darum, das Unternehmen so aufzustellen, dass wenn ich in eine Due Diligence gehen sollte mit einem potenziellen Käufer, der potenzielle Käufer nur noch seine Häkchen dahinter machen muss. Ja, in einer Due Diligence werden ja sämtliche Themen von rechtlichen Aspekten bis hin zum Markt, auch Finanzthemen geprüft. Und hier können bei jedem Teilaspekt eben Risiken entstehen. Und Ziel ist es da eben, diese Risiken schon 3, 4, 5 Jahre einfach zu minimieren, wenn nicht sogar zu eliminieren, sodass dann ein potenzieller Käufer dann nur noch seine Häkchen machen muss, in bildlicher Sprache gesprochen, und dass da dann kein Risiko mehr für den Käufer entsteht und damit die Due Diligence einfacher abläuft.
Jetzt habe ich vorhin den Begriff Brautschmücken genutzt. Ich mag den Begriff nicht. Eine Braut schmückt man wahrscheinlich 1, 2 Tage vorher oder eine Stunde vor der Hochzeit. Und es ist irgendwie so ein bisschen auch, ja, man verkauft etwas, was eigentlich innen gar nicht so ist. Ja, nach der Hochzeit, wenn der Schmuck abfällt, dann sieht es wieder genauso aus wie vorher. Nicht despektierlich gemeint, aber im übertragenen Sinne. Bei euch geht es letztendlich um die inneren Werte, und du hast gerade schon mal eine Zeitspanne angenannt, 3, 4, 5 Jahre. Was denkst du, was ist der richtige Zeitpunkt anzufangen?
Also grundsätzlich finde ich deinen Ausdruck Dressing the Bride, also die Braut schmücken, super, weil das genau eben Verkaufsplus nicht ist. Wie du schon gesagt hast, eine Braut kann ich einmal super schön machen, mit Schminke vollklatschen, die Haare schön machen, aber am nächsten Tag nach der Dusche oder nach dem Aufstehen im Bett kann es sein, dass ich neben jemandem aufwache, wo ich mir denke, oh nein, danke, wusste ich nicht, dass ich diese Frau geheiratet habe. Und bei Verkaufswert Plus geht es eben darum, schon frühzeitig ein Sportprogramm anzufangen, Fitness zu machen, keine Ahnung, sich mental vorzubereiten. Also wenn ich jetzt auf die Hochzeit spreche, und auf übertragen bedeutet das, dass wir eigentlich so 3 bis 5 Jahre spätestens anfangen sollten, das Unternehmen so aufzustellen und die Themen anzupacken, damit ich dann eigentlich auch noch genügend Laufzeit habe, um diese Themen auch dann im Unternehmen zu implementieren.
Ja, es geht natürlich auch um die mentale Vorbereitung, du hast es gesagt. Wie geht ihr an das Thema ran?
Grundsätzlich haben wir jetzt für Verkaufswert Plus 2 verschiedene Themen. Wie schon gesagt, einmal die Verkaufshöhe und die Verkaufsfähigkeit. Bei der Verkaufshöhe machen wir im ersten Schritt eine initiale Unternehmensbewertung. Das heißt, wir gehen da relativ in die Tiefe, gucken uns die Zahlen an, gucken uns die Werttreiber eines Unternehmens an, versuchen dann darauf aufbauend, einmal eine Werttreiberanalyse zu machen und zum anderen den Unternehmer aufzuzeigen, an welchem Werthebel er dann drehen müsste oder die verbessern müsste, um dann auch seinen gewissen Wunschpreis zu bekommen. Was wir nicht können, ist, dass wir sagen, naja, musst du deinen Umsatz um 10% steigern oder deinen Ertrag um 10% steigern, damit du auch deinen Wunschpreis bekommst. Das können wir machen, aber wir können nicht sagen, wie du den machst. Ja? Dazu müsste man dann einfach noch mehr in die Tiefe gehen, sich vielleicht auch Experten ins Boot holen, vielleicht zum Beispiel Vertriebsexperten oder Ähnliches. Aber das ist das Programm nicht. Also wir zeigen dir auf, was du machen sollst, geben dir auch so eine Grundempfehlung, wie du es verbessern machen kannst. Aber wir können dir nicht zeigen, wie du deinen Umsatz von 2 Millionen auf 3 Millionen steigerst.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil eben das Ziel eines jeden Unternehmers oder einer jeden Unternehmerin, das ist ja, das Unternehmen finanziell sehr gut aufzustellen, für die Zukunft vorzubereiten und natürlich auch Umsatzsteigerung. Aber wenn ihr reinkommt und dann findet ihr das ja nicht immer so optimal vor, wie man sich das vorstellen kann. Und ich glaube, der Ansatz jetzt, Hilfe zu holen durch Berater im vertrieblichen Bereich, Kostensenkungsmaßnahmen und so weiter, wird der Unternehmer oder die Unternehmerin auch unterstützt in dem Bereich. Wir sprechen ja oftmals mit Unternehmern, die ja Ende 50, Anfang 60 sind. Da ist das alles sowieso ein bisschen schwerer. Die Welt dreht sich viel, viel schneller als vielleicht mal vor 20, 30 Jahren. Es gibt andere Mechanismen, KI, das muss man begreifen als Unternehmer, oder man muss jemanden haben, vielleicht auch im Unternehmen, der sich mit solchen Themen auseinandersetzen kann.
Ja, du sagst es.
Genau. Und ihr habt ursprünglich, als ihr das Programm entwickelt habt, hieß es Verkaufswert 55 plus. Die 55 hatte, glaube ich, zwei Bedeutungen. Ist das richtig?
Genau. Also wir haben jetzt kurz über die Verkaufshöhe gesprochen. Wenn wir jetzt auch über die Verkaufsfähigkeit sprechen, also wir bei der Oxy sagen immer, die Nachfolge beginnt mit 55 Jahren. Spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, wie meine Nachfolge aussehen soll. Ja, habe ich einen internen Nachfolger? Kann ich jemanden aufbauen? Macht es jemand aus der Familie? Oder muss ich vielleicht tatsächlich an den Verkauf denken? Diese Überlegungen, das ist unsere Meinung zumindest, sollte mit 55 beginnen, damit ich einfach noch genügend Zeit habe, mich, je nachdem, welchen Weg ich gehe, mich darauf vorzubereiten. Und aus diesen 55 Jahren raus haben wir eben für die Verkaufsfähigkeit eines Unternehmens 55 verschiedene Aspekte erarbeitet, die mehr oder weniger die Verkaufsfähigkeit eines Unternehmens abbilden sollen. Diese 55 verschiedenen Aspekte sind in 9 verschiedenen Teilbereichen untergliedert. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Teilbereich rechtliche Informationen, Geschäftstätigkeit und Marktumfeld, Kunden und Lieferanten. Und natürlich auch einer der wichtigsten Themengebiete ist die Unternehmerabhängigkeit. Und für jeden dieser Teilaspekte haben wir eben Fragen in der Summe 55, verteilt eben auf diese 9 verschiedenen Bereiche. Und da fragen wir gezielt den Unternehmern, hast du dich schon auf gewisse Themen vorbereitet? Hast du an das und jenes gedacht? Und so versuchen wir, am Unternehmen abzufragen, wie denn die aktuelle Verkaufsfähigkeit seines Unternehmens ist.
Ja, und ihr bekommt dann eine Antwort auf diese Fragen und wertet diese entsprechend aus. Habt ihr da so eine Matrix, wo ihr Punkte verteilt für die einzelnen Fragen?
Genau. Also wir haben für jede Frage haben wir 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten erarbeitet. Das heißt, ich kann mir gerne mal ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine Frage ist im Bereich rechtliche Informationen, hat Ihr Unternehmen alle Marken gesichert in den nächsten 2-3 Jahren? Beziehungsweise wie sieht die Sicherheit bei Ihren Marken in den nächsten kommenden Jahren aus? Da gibt es 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten, die dann der Unternehmer auswählen kann. Und hinter jeder Antwort haben wir eine Gewichtung und einen Score gelegt. Das heißt, wenn ich sage, ja, meine Marken sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren geschützt und ich habe keine Themen, bekomme ich zum Beispiel eine Punkt 1 und bin hier super gut aufgestellt. Kommt aber dabei raus, dass meine Marken nächstes Jahr auslaufen und ich nicht weiß, ob meine Marken verlängert werden, könnte das natürlich kritisch sein für die Verkaufsfähigkeit eines Unternehmens. Und hier müsste der Unternehmer dringend handeln. Ja. Und so haben wir diesen ganzen Fragenkatalog aufgebaut. Das heißt, wir haben für alle 55 Fragen eben 4 verschiedene Teilantworten. Und dann wählt der Unternehmer eben aus. 1 am besten, 4 am schlechtesten. Und bekommt darauf aufbauend eine automatisierte Handlungsempfehlung. Bleiben wir jetzt bei den Beispielen Marken. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin bestens aufgestellt bei den Marken. Meine Marken haben eine Laufzeit noch von 10 Jahren. Meine Rechte darauf, wenn wir sagen, okay, super, der auch nach wie vor sicher, dass das so beibehalten wird. Weil für einen Käufer ist es extrem wichtig, dass deine Marken eine gewisse Laufzeit haben. Kommt raus, dass du nächstes Jahr deine Marken erneuern musst und hast du nicht daran gedacht, deine Markenrechte erneuern musst, dann ist die klare Empfehlung, bevor du überhaupt an den Verkaufsprozess nachdenkst, guck, dass du deine Markenrechte verlängerst, weil ansonsten es wahrscheinlich keinen Käufer geben wird, der dieses Risiko eingeht, dass deine Markenrechte eben nicht verlängert werden. Genau, und in Summe bekommt dann der Unternehmer eine Übersicht, in welchen Aspekten er noch extremen Handlungsbedarf hat, wo er schon gut aufgestellt ist und welche Themen er dann eben anpacken muss, um hier, ja, eine gewisse Verkaufsfähigkeit herzustellen.
Wie funktioniert das technisch? Geht ihr dann dahin, kriegt ihr einen Ordner in die Hand mit den 55 Fragen oder habt ihr auch schon die Möglichkeit, das elektronisch abzufragen?
Also Wunsch wäre das irgendwann mal in eine komplette digitale Form zu gießen. Das heißt, browserbasiert, dass der Unternehmer dann nur noch anklicken muss und so eine Art Fragenkatalog auf dem Browser durchgehen muss. Aktuell haben wir es noch als PDF-Formular hinterlegt, wo der Unternehmer dann einfach ein PDF-Formular bekommt und das dann einfach auch in aller Ruhe, dann wenn er Zeit hat, einfach anklicken kann, die einzelnen Antworten und kann uns dann ein bisschen ausgefüllte Formular zurücksenden. Wir spielen das dann in unser System ein und bekommen dann eben die automatisierten Antworten und können darauf aufbauen, dann eine Präsentation für den Unternehmer erstellen.
Ja, ich glaube schon, dass der Unternehmer in der einen oder anderen Frage doch ein bisschen mehr Zeit braucht, um einfach auch nachzudenken, wie ist es denn bei mir im Unternehmen? Sinnvollerweise fragt er vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter auch nochmal, wie siehst du das, um da so ein Feedback zu bekommen? Stichwort Betriebsblindheit. Und Marken ist übrigens ein ganz interessantes Thema. Ich habe letztes Jahr einen Podcast auch gemacht zu dem Thema Patente, Marken und war überrascht, das ist einer der bestlaufenden Podcasts bei mir, dass das doch so einen hohen Stellenwert hat, ist meine Überraschung, hat sich wieder ein bisschen relativiert, als ich gehört habe, dass wir aktuell unwahrscheinlich viele Patente anmelden oder Gebrauchsrechte, Gebrauchsmuster in Deutschland. Also wirklich ein sehr interessantes Thema.
Ja, genau. Und ich habe das Thema Marken auch ausgewählt, weil ich genauso einen Fall auch schon hatte in einer Due Diligence. Da kam eben raus, dass die Marken nur noch 2 Jahre Laufzeit haben. Und der Käufer hat gesagt, naja, ich bräuchte dann schon eine Verlängerung oder das müsste frühzeitig verlängert werden, um auch sicher zu sein, dass ich die Marken noch in 5 bis 10 Jahren nutzen darf. Weil ansonsten für mich das ganze Unternehmen einfach, ich will nicht sagen wertlos ist, aber einfach dann keinen Sinn macht, das Unternehmen zu kaufen.
Ja. Ja, jetzt kommt die Antwort zu euch. Ihr wählt das aus, gibt es im Unternehmen und dann sagt ihr, mach mit dem, was du willst. Ist das so oder?
Naja, grundsätzlich ist die Idee dann dahinter, mit dem Unternehmer gemeinsam diese Themen zu implementieren. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Gibt es zum Beispiel eine Liquiditätsplanung? Ja, viele Käufer würden gerne eine Liquiditätsplanung sehen wollen oder eine Unternehmensplanung. Klar, keiner weiß, wie die Zukunft aussehen wird, aber grundsätzlich sollte man wissen, sagen wir mal, wie zumindest das nächste Jahr aussehen könnte, vielleicht die nächsten 1-2 Jahren aussehen könnte. Und wir haben gelernt, dass viele Unternehmen einfach keine Liquiditätsplanung haben oder Unternehmensplanung haben. Sollte das der Fall sein, dann würden wir gerne gemeinsam natürlich mit dem Unternehmer das anpacken und dann eine valide Unternehmensplanung aufstellen, eine valide Liquiditätsplanung aufstellen, sodass der Unternehmer dann, sollte es zum Verkauf kommen, hier eine Antwort hat und dann sagen dann, guck her, lieber Käufer, ich habe eine valide Unternehmensplanung, eine plausible, ich habe eine Liquiditätsplanung, ich weiß, wie mein Konto in den nächsten 3 Monaten aussehen wird. Das heißt, ich habe hier meine Finanzen im Griff und du kannst dein Häkchen hinten setzen mit der Diligence, dass hier kein Risiko besteht. Es gibt natürlich auch Themen, die wir nicht beantworten können. Gehen wir zum Beispiel in den juristischen Bereich, nehmen wir an, irgendeine der Gesellschafterverträge ist noch ein Missbrauchsrecht, ein Vorkaufsrecht oder sonst irgendwelche Themen drinnen. Ja, dann brauche ich eben einen Fachjuristen, der mir hilft, dieses Missbrauchsrecht rauszubekommen oder sagen kann, ja, wie man dieses Problem dann dieses Missbrauchsrecht dann am besten aus dem Gesellschaftsvertrag rausbekommen könnte. Da holen wir uns dann einfach Experten dazu.
Ja, manchmal reicht es ja schon aus, zu schauen, wann ist denn der Gesellschaftsvertrag das letzte Mal überprüft worden oder der Anstellungsvertrag vom Gesellschafter Geschäftsführer. Das wird wahrscheinlich öfter der Fall sein, weil die Steuerberater darauf achten. Aber solche Verträge, die schon alt sind, die irgendwo in der Schublade liegen, die mal wieder sich anzuschauen in regelmäßigen Turnus, macht Sinn. Und wenn so ein Anstoß durch Verkaufswert Plus kommt, ist das wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee.
Ja, tschüss. Also grundsätzlich, glaube ich, sind viele Themen dabei bei Verkaufswert Plus, wo der Unternehmer gar nicht nachdenkt, beziehungsweise für ihn das Ganze selbstverständlich sind.
Ja.
Und erst wenn er mit ihm berührt wird, dass ein Käufer darauf guckt, dann vielleicht sind ein bisschen sensibler gegenüber diesen Themen macht und sagt, okay, da habe ich einfach noch was zu tun. Grundsätzlich ist das ganze Programm Verkaufswert Plus sehr viel aus der Käuferbrille passiert. Das heißt, wie guckt so ein Käufer auf so ein Unternehmen? Und auch hier schon mal den Unternehmer zu sensibilisieren, guck mal, das sind Themen, auf die ein Käufer guckt. Er guckt ja an, ob du eine Kundenkonzentration hast. Er guckt an, ob du eine Lieferkonzentration hast. Er guckt an, wie dein Strategieplan aussehen könnte in den nächsten 2-3 Jahren. Er guckt an, ob du irgendwo ein Cluster hast, ein Produktcluster hast, weißt du, mit 50% eines Produktes, 50% deines Umsatzes machst. Ja, also diese Themen, ein Unternehmen zu sensibilisieren, alleine das ist schon sehr hilfreich und hilft dann im Verkaufsprozess einfach weiter.
Ja, und da profitiert ja natürlich auch von eurer Erfahrung. Die Oak Street als auch die TLC, wir sind ja oft als Berater auch des Käufers unterwegs.
Ja.
Und das ist schon ganz interessant. Es ist schon eine andere Brille, aus der man schaut, von der Käufersicht. Und als Berater des Käufers und auch in Gesprächen mit Banken, die wiederum andere Themen ansprechen. Und wenn man auf der Sell-Seite, also auf Verkäuferseite irgendwie unterwegs ist, dann, man lernt natürlich auch da in den Projekten vieles, was Käufer abfragen, Due Diligence-Listen, die dann 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten lang sind. Man entwickelt sich auch weiter. Aber ich mag das schon, das auf der Käuferseite zu sein, um da auch diese Schwingungen mitzubekommen.
Absolut. Und man begegnet auch Themen, die man am Anfang gar nicht so am Radar hatte. Also klar, das Thema ESG ist immer, also jetzt um als Beispiel zu nennen, ESG ist ein Thema, das insbesondere aktuell etwas größere Unternehmen betrifft. Ja, aber jetzt beginnen immer mehr Banken, genau dieses Thema auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen einzufordern. Das heißt, einige Banken haben schon einfach in ihren Kreditanforderungen ESG-Kriterien enthalten, dass sie nur noch einen Kredit geben dürfen, wenn das zu finanzierende Unternehmen gewisse ESG-Kriterien einhält. Und da, sage ich mal, ist also jetzt ein kleineres Thema, wo bei KMU-Unternehmen noch eher mehr Handlungsbedarf vorhanden ist. Ja. Durch diese Themen lernt man eben erst, wenn man aus der Käuferbrille drauf guckt oder aus der Bankenbrille drauf guckt.
Zum Thema ESG darf ich auch punkten. Podcast auch im letzten Jahr mit dem Dr. Christoph Scheuren. Auch da sind einige Themen aufgeploppt, wo ich sage, naja, das hat schon seine Berechtigung. Ja. Unternehmen, die jetzt auf Nachhaltigkeit setzen, die werden in der nächsten Zeit nicht überrascht sein, wenn neue Anforderungen gestellt werden. Und die Anforderungen werden nicht unbedingt von staatlicher Seite gestellt, sondern die kommen von Kundenseite oder möglicherweise auch schon von Lieferanten, Dienstleisterseite. Und auch ein ganz wichtiges Thema. Viele ignorieren das in Teilen, okay, es mag das okay sein, aber es wird die Tendenz haben, dass wir auch da vermehrt drauf schauen und in der Due Diligence auch drauf schauen.
Ja, absolut. Und wenn ich jetzt auch Unternehmer bin und sage, naja, das soll dann die Generation nach mir machen, das ist leider dann oftmals der falsche Ansatz. Ja? Wenn ich denke, okay, ich bin jetzt schon Anfang 60, ich brauche jetzt das Thema nicht mehr angehen, weil ich verkaufe in 3, 4 Jahren, dann ist es leider oftmals zu spät und kann ja einfach extreme Einfluss auf den Verkaufspreis haben.
Ja, Stichwort Anfang 60. Ich glaube schon, dass die Anforderungen auf die Geschäftsführung immer höher werden. Die müssen schneller werden, die müssen IT-affiner werden. Und da kommt natürlich auch das Thema, das werdet ihr sicherlich auch betrachten, wie wird das denn mit einem Nachfolger sein? Ja, Unternehmerabhängigkeit hast du vorhin gesagt. Wie kriege ich diese Unternehmerabhängigkeit reduziert? Und ich kann nicht, oder es ist halt schwierig, einen Monat bevor ich verkaufen will, einen zweiten Geschäftsführer neben mir zu implementieren. Der muss ja auch eingearbeitet werden. Das machen wir oft nach dem Signing oder nach dem Closing wird der Käufer eingearbeitet oder der Geschäftsführer, den ein Käufer mitbringt. In vielen Projekten wäre es einfacher, wenn ein Geschäftsführer vielleicht schon 2 Jahre oder 3 Jahre im Amt ist, neben dem Unternehmer und schon sehr hohe Anteile am Unternehmenserfolg hat.
Ja, du sagst es. Also meine persönliche Meinung ist, am besten ist, wenn ein Fremdgeschäftsführer den kompletten operativen Teil abdecken kann. Das heißt, wenn jetzt der Inhaber oder der geschäftsführende Gesellschafter von heute auf morgen 6 Monate ausfällt, passiert am operativen Geschäft nichts. Ja. Dann bin ich zumindest von der operativen Seite her bestens aufgestellt für die Unternehmensnachfolge, weil ich einfach weiß, okay, auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin, das Geschäft läuft weiter, so wie es ist. Vielleicht wachsen wir nicht, aber wir stagnieren auch nicht, beziehungsweise wir haben auch keinen Rückschritt. Und wenn sich der geschäftsführende Gesellschafter dann um die strategischen Dinge kümmert und dafür dann der Käufer eingearbeitet wird in 1-2 Jahren, dann glaube ich, ist das eine super Geschichte, weil dann zum einen, sage ich mal, diese operative Tätigkeit gesichert wird und zum anderen genügend Zeit bleibt, um diese strategischen Themen ordentlich zu übergeben und dafür im Käufer geringere Risiken einfach vorhanden sind. Also.
Ja. Jetzt nochmal zurück, vorhin, ich glaube, du bist hinausgewichen, was passiert? Ihr bekommt die Daten zugespielt, macht die Auswertung, übergibt es dem Unternehmer, du hast gesagt, ja, wir besprechen das schon ordentlich. Und dann wartet ihr 5 Jahre und in 5 Jahren verkauft ihr den Laden. Oder gibt es da so einen turnusmäßigen Recall, wo ihr wieder hingeht und die Maßnahmen überprüft, die schon eingeleitet worden sind?
Ja, also Wunsch-Szenario ist, dass wir dann einfach die Dinge gemeinsam anpacken. Also da, wo wir den größten Handlungsbedarf erarbeiten, dass dann diese Themen auch angepackt werden und umgesetzt werden. Und entweder gemeinsam mit uns oder mit einem externen Partner. Und dann soll es, sage ich mal, turnusmäßig ein jährliches Update geben. Das heißt, in einem Jahr gucken sich das Unternehmen wieder an, beantwortet die Fragen neu, wo hat der Unternehmer sich wirklich daran gesetzt und hat gearbeitet daran. Hat er schon geschafft, seine Inhaberabhängigkeit etwas zu reduzieren, weil er schon eine Zertifizierungsebene implementiert hat und auch mehr Verantwortung abgegeben hat? Oder hat es schon geschafft, seine Liquidität besser zu steuern, weil er seine ersten Liquiditätstools hat, um genau das zu machen? Und dann ist eben der Sinn dahinter, VW Plus, dass man jährlich das überprüft und ich sage mal, ab dann nach 3 Jahren, wenn dann die wichtigsten Themen eingearbeitet sind, mit dem Unternehmer besprochen sind, umgesetzt worden sind, dass man dann gemeinsam beschließt, okay, dein Unternehmen ist jetzt so aufgestellt, die wichtigsten Themen, beziehungsweise die größten Risiken hast du jetzt minimiert, vielleicht sogar eliminiert und jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, um in den Verkaufsprozess zu starten. Also es ist dann wirklich so eine, wir begleiten dich, wir nehmen dich an die Hand, wir überprüfen das jährlich und wenn wir dann gemeinsam entscheiden, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Verkauf, weil sowohl vielleicht der Unternehmenswert nochmal gesteigert werden konnte, weil auch deine Verkaufsfähigkeit gesteigert werden konnte, die Risiken minimiert wurden, dann können wir gerne gemeinsam in den Verkaufsprozess starten.
Ja, und habt ihr da ein festes Pricing für eure Leistungen, die ihr erbringt? Oder kommt das auf das Unternehmen an, was ihr beratet? Es ist ja oftmals, Unternehmen sind unterschiedlich, Unternehmen haben eine unterschiedliche Größenordnung. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Handlungsbedarf mehr oder weniger auch andere Kosten mit sich bringt.
Ja, absolut. Um es hier auch fair und transparent gegenüber dem Unternehmer zu machen, arbeiten wir hier mit Festpreisen einfach. Ja? Mhm. Bitte frage mich jetzt nicht, wo gerade der aktuelle Festpreis liegt, aber der liegt irgendwo bei 10.000 bis 12.500 für das ganze Programm. Wir haben verschiedene Varianten, verschiedene Module, die man dann kaufen kann. Aber wir wollen hier nicht auf wirklich Stundenbasis arbeiten, weil wie du schon sagst, manche Unternehmen sind besser zu bearbeiten. Manche brauchen etwas mehr Hilfe, sodass wir hier einfach für das VW Plus Programm einen Festpreis haben und auch für die jährliche Überprüfung einen Festpreis haben. Also ist dann mehr oder weniger so ein kleines Abo-Modell, dass man erstes Jahr die Erstanalyse bekomme für Unternehmensbewertung und die erste Einschätzung der Verkaufsfähigkeit und in den darauffolgenden Jahren immer ein Update von dem Unternehmenswert und der Verkaufsfähigkeit. Das ist nur zu einem Festpreis.
Ja, okay. Ja, ist fair und transparent.
Genau. Die Leistungen, die vielleicht dann die dann folgen, zum Beispiel, ich muss einen Planungstool mit dem Unternehmen erstellen oder eine Liquiditätsplanung erstellen, die müssen dann natürlich wieder separat dann verhandelt werden.
Ja, das ist ja bei jedem Unternehmen anders. Der Aufwand steckt natürlich auch entsprechend im Detail dann, ja, ganz klar. Es ist ja ein neues Programm, was ihr aufgelegt habt. Also fangt ihr jetzt nächsten Monat an und schreibt alle Unternehmer, Unternehmerinnen an, die 55 Jahre alt sind, oder wie kommen die zu euch?
Sowohl als auch, ja. Also wir haben natürlich Kontakt mit sehr vielen Unternehmen und haben auch sehr viele, im Anführungsstrichen, Ersteinschätzungen zu Unternehmen, und oftmals sagen wir, naja, bitte lieber Unternehmer, mach deine Hausaufgaben. Weil wir sehen da noch so viele Punkte zu klären in deinem Unternehmen. Vorher sehen wir die Verkaufsfähigkeit eher als gering an. Ja, weil du zum Beispiel alle Top-Kunden noch bei dir auf dem Tisch liegen hast und keiner deiner Vertriebsmitarbeiter die Top-10-Kunden bearbeiten darf. Das sind immer Risiken, die ein Käufer nicht tragen würde. Und dann schlagen wir eben das Programm Verkaufsjahr Plus vor. Ja, das ist dann so eigentlich das passende Mittel, um da das Unternehmen passend dann auf die Verkaufsfähigkeit, auf den Verkaufsprozess vorzubereiten.
Wenn jetzt ein Unternehmer zu mir kommt und sein Unternehmen verkaufen will und ich stelle fest, da ist Handlungsbedarf, kann ich das dann quasi von euch adaptieren und sagen, okay, ich biete euch das auch an? Habt ihr da so eine Vervielfältigung, also so Leute im Markt, die mit euch zusammenarbeiten? Oder kommt ihr dann vor Ort in das Unternehmen rein und macht dieses Programm?
Also wir werden unser Know-how nicht preisgeben, auch gebrochen. Ja, das Tool, das wir da erarbeitet haben, das wird schwierig. Wenn aber jemand anderes sagt, hey, ich hätte einen passenden Mandanten, ich würde gerne das Programm mit euch machen, weil ich es cool finde, zum Beispiel ein anderer M&A-Berater, würden wir hier mehr oder weniger als Multiplikator für den anderen Berater arbeiten. Das heißt, wir würden jetzt da nicht reingehen und dann versuchen, den anderen rauszudrücken. Im Gegenteil, wir würden nichts machen ohne den anderen Berater. Erstens ist das nicht unsere Art und zweitens hilft es auch dem Unternehmer nicht, wenn er dann zwei Berater hat, die um ihn kämpfen. Am Ende des Tages geht es darum, darin den Mittelstand in Deutschland zu sichern, das Unternehmen so aufzubereiten, dass es auch verkaufsfähig ist, und dann haben alle Seiten was davon.
Also. Ja, also die Einschätzung teile ich mit dir. Ich kenne den Alexander Reichel ja auch schon sehr lange, den Inhaber der Oak Street, und wir beide kennen uns ja auch schon seit entsprechender Zeit, seit du da bist. Und man muss sagen, es gibt viele gute M&A-Berater in Deutschland, mit denen man auch sehr gut zusammenarbeiten kann und wo dieses Mandantenklauen nicht Sinn und auch nicht zielführend ist, sondern wo man im Prinzip versucht, Synergien zu heben und gemeinsam, du sagst es, wir haben tolle Unternehmen im Mittelstand, gemeinsam dem Mittelstand zu helfen, entsprechende Nachfolgen zu finden und weiter profitabel arbeiten zu können.
Ja, du sagst es. Genau. Also wenn sich jemand dafür interessiert und sagt, hey, ich würde gerne das Programm bei meinem Mandanten anwenden, findet man immer eine gemeinsame Lösung, wie man das dann darstellen könnte.
Ja, Andi, ich glaube, meine Fragen sind erschöpft. Hast du irgendwelche Anmerkungen noch von deiner Seite?
Nee, ich glaube, das Wesentlichste ist gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, einen Unternehmer dahingehend zu sensibilisieren, dass er, bevor er wirklich in den Verkaufsprozess oder in den Nachfolgeprozess startet, sich mal seine Strukturen anguckt, sind die auch wirklich so aufgestellt, dass für einen Käufer das interessant ist, beziehungsweise wenige Risiken vorhanden sind. Ja, wir sehen es leider viel zu häufig, wirklich leider viel zu häufig, dass Unternehmen so aufgestellt sind, dass der Käufer entweder einen enormen Preisabschlag machen, weil sie sagen, dieses Risiko muss ich irgendwo wo quantifizieren. Ja, oder sagt, nee, das Beispiel, die Inhaberabhängigkeit ist so gigantisch für mich. Ich habe jetzt da keinen passenden Geschäftsführer dafür und im Unternehmen gibt es auch keinen, den ich dann irgendwie hochziehen könnte. Das ist einfach ein Knockout-Kriterium für mich und deswegen gucke ich das Unternehmen nicht an. Deswegen sage ich mal, fernab von jedem VB-Plus-Programm sollte sich einfach jeder Unternehmer frühzeitig mit dem Gedanken der Nachfolge auseinandersetzen und sich auch dann irgendwo externe Hilfe holen, um mal sein Unternehmen aus einer objektiven Brille beurteilen zu lassen.
Ja, finde ich gut. Also sehe ich genauso. Wir machen es ja auch, wenn wir ein Mandat übernehmen und eine Unternehmensbewertung machen, dann schauen wir hier nicht nur in die BWAs rein, sondern wir sprechen auch mit den Unternehmern und schauen Strukturen im Unternehmen an, Altersstrukturen der Mitarbeitenden, Klumpenrisiken und so weiter und so fort. Und wenn es noch Zeit hat, 2, 3, 4, 5 Jahre, dann sollte man sicherlich sich noch besser vorbereiten. Manchmal hat man die Zeit nicht mehr, weil der Unternehmer einfach keine Lust mehr hat und sagt, ich will jetzt so schnell wie möglich raus und nimmt Abschläge in Kauf oder weil es einfach schon gut aufgestellt ist. Ja. Oder das Alte halt zwingt oder gesundheitliche Gründe. Und aber auch dann kommen wir damit zurecht und kriegen die Unternehmen immer ganz gut verkauft, glaube ich.
Ja, absolut. Deswegen frühzeitig mit 55 Jahren da mit der Unternehmensnachfolge auseinandersetzen, dann kommen diese Probleme gar nicht auf.
Also komme ich nächstes Jahr zu euch.
Du siehst aus wie 42, das habe ich schon gesagt.
Ja, ich habe irgendwie Gene da gehabt, die gar nicht so ganz schlecht sind.
Ja, das stimmt.
Andi, vielen herzlichen Dank für den Podcast. Ich finde es gut, dass ihr das Programm macht und damit auch einen Mehrwert bringt. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ich mich auch.
Bis dann. Mach's gut.
Super. Vielen Dank. Danke dir. Bis dann. Ciao.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.